begann ein Prozess der Wiederherstellung, der Vergebung und der Zusammenführung der Familie. Den Satz feiere ich, seit ich das Video das erste Mal gesehen habe. Ich finde das Video sowieso super, denn in Kurzfassung sehen wir hier das Leben von Josef. Und ich feiere es total, dass heute so viele junge Leute da sind. Wer von euch ist 17? Gibt es irgendeinen 17-Jährigen hier oder einen 18-Jährigen? 18-Jährige? Keiner! Oh, schade! Okay, gut, egal, dann hat das schon mal nicht funktioniert. Aber als Josef in die Grube von seinen Brüdern geworfen worden ist, als er von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft worden ist, war er 17 Jahre alt. Mein Plan war es, gerade ein paar 17-Jährige aufstehen zu lassen, um einfach nochmal zu zeigen, wie jung Josef tatsächlich war. Und dann war er 13 Jahre lang in Sklaverei und in Gefangenschaft. Ich finde, das ist eine krasse Zahl. Nach diesen 13 Jahren in der Sklaverei, unschuldig, die Brüder haben ihn aus blankem Neid und aus purem Hass, einfach nur, weil er der Lieblingssohn vom Papa war, in eine Grube werfen lassen, wollten ihn töten und haben es dann doch nicht übers Herz gebracht und ihn in die Sklaverei verkauft. 13 Jahre, wissend, ich habe nichts getan, außer vielleicht mal meine Brüder zu verpetzen, war er Sklave, hat dann da auch noch seine Päckchen zum Tragen gehabt und dann wurde er endlich aus diesem, ich nenne es mal Loch seines Lebens, rausgeholt und der Verwalter vom Pharao. Als er der Verwalter vom Pharao wurde und als diese 7 fetten Jahre da waren, wo er Getreide für das Land gesammelt hat, damit, wenn die Hungersnot kommt, alle versorgt sind, war er dann 37 Jahre alt. 20 Jahre liegen zu diesem Zeitpunkt zurück, als er seine Familie das letzte Mal gesehen hat. 20 Jahre ohne noch einen Kontakt zu haben, 20 Jahre getrennt von allem dem, was seine Heimat war. Es gibt nicht viel in dieser ganzen Josef-Geschichte, wo wir lesen können, wie Josef sich selber gefühlt hat. Das malen wir uns eigentlich alles selber aus. Aber ich habe eine Stelle gefunden, die finde ich ganz cool hier für den Anfang. Josef hat geheiratet, als er der Verwalter vom Pharao war, und hat 2 Kinder bekommen. Und diese Stelle steht in 1. Mose 41, Vers 51. Da schreibt er: Gott hat mich, mein Elternhaus und meine Sorgen verlassen lassen, rief Josef und nannte den erstgeborenen Jungen Manasse, der vergessen lässt. Den zweiten nannte er Ephraim, fruchtbar, denn er sagte, Gott hat mir im Land meines Elends ein Leben voll Frucht und Segen geschenkt. Wir lesen hier, dass er seine Vergangenheit hinter sich gelassen hat. Im wahrsten Sinne des Wortes, er hat sie vergessen. Er hat nicht mehr drüber nachgedacht. Es war ein abgeschlossenes Kapitel. Er hat ein neues Leben begonnen. Und gleichzeitig sehen wir auch so einen kleinen Ausblick dessen, was ihn wohl die ganze Zeit getragen hat, nämlich den Blick auf Gott. Und jetzt darf man sich das schon nochmal auf der Zunge zergehen lassen, was das für Josef wohl bedeutet haben muss, als nach 20 Jahren, Vergangenheit ist vergessen, sie liegt da hinten, stehen auf einmal seine Halbbrüder vor ihm, die ihn dahin gebracht haben, wo er jetzt ist. Und sie erkennen ihn nicht. Und er ist auf einmal, nach so langer Zeit, wieder mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Also ich würde schlucken. Und ich finde es richtig, richtig krass, das einfach mal nur drüber nachzudenken. Ich habe so einen, wenn ich so eine Vergangenheit hätte wie Josef und auf einmal bin ich wieder damit konfrontiert, was macht das mit einem Menschen? Und Gott sei Dank ist es ja so, dass wir nicht unbedingt so ein Leben führen müssen wie Josef. Ich vermute, kaum jemand von uns war in Sklaverei und auch wahrscheinlich die allermeisten nicht im Gefängnis. Aber wir kennen mit Sicherheit Gebundenheit innerlich. Wir kennen mit Sicherheit vielleicht Familienverhältnisse, die ziemlich schwierig sind. Und Konfrontation mit unterschiedlichen Themen. Das ist das eine. Und das andere, was bei Josef später in der Geschichte passiert ist, dass er sich mit seiner Familie versöhnt. Und ich glaube, in vielen Fällen passiert es in unserem Leben auch, dass wir Versöhnung leben können, aber oftmals auch nicht. Und auf Versöhnung haben wir auch keinen Einfluss oder nur einen bedingten Einfluss. Und deswegen möchte ich heute gar nicht auf den Versöhnungsaspekt eingehen, sondern auf Vergebung. Denn Vergebung kommt immer vorher. Ich erkläre kurz die Begrifflichkeiten. Vergebung ist ein Willensakt. Ich entscheide mich dazu, jemandem zu vergeben und spreche die Person von ihrer Schuld frei. Ich gebe sie frei. Ich erlasse alles, was an Schuld mir gegenüber da ist. Versöhnung setzt Vergebung voraus. Ohne Vergebung kann ich nicht versöhnt leben. Dann ist es vielleicht ein Nebeneinanderleben oder ein miteinander klarkommen, aber es ist keine Versöhnung. Sie spricht frei, verzichtet auf Wiedergutmachung und beide Parteien möchten miteinander neu anfangen. Und darauf haben wir nur bedingt Einfluss. Vergebung bestimmt maßgeblich unser Christsein, ist das Fundament unseres Glaubens und prägt unser Miteinander. Den Satz möchte ich nochmal sagen. Vergebung bestimmt maßgeblich unser Christsein, ist das Fundament unseres Glaubens und prägt unser Miteinander. Als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, dachte ich so, oh weia, Vergebung ist sowas so Schönes. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass Vergebung sowas Radikales ist, wie die Bibel sie meint und wie Jesus sie uns lehrt. Vergebung ist gesellschaftlich betrachtet völlig unpopulär, nicht relevant. Es ist okay, wenn man seinem Kind vergibt oder wenn man einen Streit hat und dann irgendwie versucht, sich zu versöhnen. Aber sobald es ein bisschen härter kommt, nee, also da bin ich am wichtigsten. Da darf ich nicht vergeben. Da wird man doof angeschaut, wenn man vergibt. Und ich möchte euch gern in ein persönliches Beispiel reinnehmen, das mich die letzten Jahre ziemlich geprägt hat. Liegt schon ein paar Jahre zurück. Da haben mich zwei Menschen extrem verletzt. Und es war keine Kleinigkeit, es war nicht die Freundin, die die Freundschaft gekündigt hat, sondern es ging um meine Zukunft und sie haben Sachen über mein Leben ausgesprochen, wo ich gedacht habe, wow, also wie geht es? Und es hat richtig wehgetan. Es waren für mich wie Flüche, die über meinem Leben gestanden sind. Und am Anfang war ich nur traurig, verletzt, habe mich abgelehnt gefühlt, so diese ganze Maschinerie, die dann an Gefühlen so kommt. Und dann hat sich das gezogen und ich habe gemerkt, ich werde wütend. Ich war zornig. Ich bin hier und da auch echt aggressiv innerlich geworden. Kein Verständnis mehr gehabt. Und außerdem war die Sachlage so, dass ich im Recht war. Und dann hat sich das fast über ein Jahr gezogen und ich habe mir eine Sache in meinem Leben zum Ziel gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte ein weiches Herz behalten. Ich möchte kein hartes Herz bekommen und da, wo es hart ist, will ich, dass es weich wird. Und in dieser Phase habe ich gemerkt, mein Herz wird immer härter und härter und härter. Und natürlich bin ich vors Kreuz gegangen und habe, Jesus, ich will vergeben und hier sind meine Gefühle und all das. Es hat alles irgendwie nicht so wirklich was gebracht. Es hat sich halt so gezogen, ich habe weiter Lobpreis gemacht, ich habe weiter zusammengearbeitet, all diese Dinge. Aber irgendwie hat es nicht wirklich was gebracht. Und eines Tages gab es dann einen Moment, ich saß im Auto und habe eine Predigt gehört vom ICF über Paulus und Silas. Paulus und Silas, als sie von Jesus erzählt haben, kamen sie ins Gefängnis und lagen in Ketten. Und dann machten sie Lobpreis. Die Ketten fielen ab und auf diese Geschichte will ich gar nicht arg eingehen, aber ich habe mich gefragt, wieso bleiben die eigentlich sitzen? Also, wenn ich im Gefängnis bin und ich bin angekettet und ich mache Lobpreis, meine Ketten fallen ab, was mache ich dann? Ich stehe auf und gehe. Natürlich, das ist doch der beste Punkt, dann einfach zu gehen. Na, die nicht. Und auf einmal hörte ich in mir, wie der Heilige Geist zu mir sagt, Sabine, gib dein Recht ab, Recht zu haben. Nee. Also nee, ich habe Recht. Was? Gib dein Recht ab, Recht zu haben. Und es war richtig hart, weil da sind Sachen über mich gesagt worden, die haben einfach nicht gestimmt. Es hat einfach wehgetan. Es war Ungerechtigkeit. So wie bei Josef, der hat nichts verbrochen. Gut, das ist vielleicht nochmal eine andere Ebene, aber er hat nichts verbrochen. Und ich höre immer wieder dieses, gib dein Recht ab, Recht zu haben. Ich habe dann etwa 2 Tage gebraucht noch, bin mit dem Satz umgegangen und dann habe ich das gemacht. Gesagt, okay, Jesus, Ich gebe dir hier das Recht, dass du für mich kämpfst. Ich gebe mein Recht ab, Recht zu haben. Ich drehe mich jetzt nicht mehr um mich selbst. Ich gebe sie frei. Und mit diesem Moment war das erste Mal nach knapp einem Jahr, dass ich einen Frieden in mein Herz reinbekommen habe. War die Situation dann geklärt? Nein. Waren die Gefühle noch da? Ja. Aber es war eine andere Ebene an Frieden und ich konnte in einen Prozess gehen, dass meine Gefühle dieser Entscheidung, ihnen zu vergeben und mich selber nicht mehr so wichtig zu nehmen, dass sie dem folgen konnten. Und ich glaube, wenn wir lernen wollen, dass wir vergeben können, und ich glaube, dass man vergeben lernen kann, dann gibt es zwei Punkte. Und der erste ist, dass wir bedürftig sind. Dass Gott uns als zerbrechliche, bedürftige Gefäße geschaffen hat. Wir schauen in 2. Korinther 4, Vers 7. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Gott ist unser Schöpfer. Wir sind seine Geschöpfe und er hat sich das so ausgedacht, dass wir bedürftig sind, dass wir so fühlen können und dass wir tatsächlich auch zerbrechlich sind, damit er in uns stark sein kann, damit er in uns wirken kann. Jeremia, siehe wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Wir sind als Geschöpfe Gottes in Gottes Hand. Oder wenn wir in Römer 9 reinschauen, der Ton hat einfach mal nicht zu entscheiden, wie er denn auszuschauen hat, sondern der Töpfer entscheidet, was er für ein Gefäß formt. Und er hat uns geschaffen als zerbrechliche und bedürftige Gefäße. Warum sage ich das? Weil wenn wir verstehen, dass wir aneinander schuldig werden und dass wir darauf angewiesen sind, dass uns vergeben wird, dann ist es leichter, auch jemandem anderen zu vergeben. Ich bin auf Vergebung angewiesen. Ich bin mir bewusst, dass ich regelmäßig meinen Mitmenschen gegenüber schuldig werde. Ich verletze sie einfach. Und umgekehrt, ich werde penetrant verletzt, weil wir sind Menschen, wir sind nicht vollkommen. Und ich glaube, diesseits des Himmels, also hier auf dieser Erde, vergeht einfach die Zeit nicht, dass wir nicht aneinander schuldig werden. Und deswegen haben wir Vergebung notwendig. Und wenn wir verstehen, dass wir so geschaffen sind, dann ist das der erste Schritt. Ich bin bedürftig, ich bin zerbrechlich, ich habe Vergebung nötig und deswegen darf auch ich vergeben. Jesus wurde beschimpft, er wurde verraten, er wurde als Lügner bezeichnet, er wurde aus Städten rausgejagt, er wurde bis zur Unkenntlichkeit gefoltert, er wurde ans Kreuz genagelt und er hat den schlimmsten Tod, ist er gestorben, den es eigentlich so irgendwie gibt. War er zerbrechlich und bedürftig? Ja, er war zerbrechlich und bedürftig. Hätte er jedes Recht gehabt, für sein Recht einzustehen und zu sagen, hey, nicht mit mir. Er hätte ja sogar die Macht gehabt, das alles zu verhindern. Hat er aber nicht gemacht. Er hat nicht auf sein Recht bestanden. Sogar der Mensch, der neben ihm, der Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hing in Lukas 23, der sieht es. Der Verbrecher am Kreuz hat es verstanden. Er sagt, bist du nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Das hätte Jesus machen können. Hat er aber nicht. Und ich glaube, der zweite Schritt ist, wenn wir vergeben lernen wollen, und der hat es in sich, unser Recht aufzugeben, Recht zu haben. Und in Folge dann natürlich, unser Recht aufzugeben, Recht zu haben und unser Recht durchsetzen zu wollen. Vergebung ist was zutiefst Selbstloses. Und das hat uns Jesus am Kreuz gezeigt. Er ist ans Kreuz gegangen, damit wir in die Freiheit kommen. Und sein Weg war Vergebung. Für jede einzelne Schuld in unserem Leben ist er ans Kreuz gegangen, damit wir Freiheit haben. Und er hat nicht auf sein Recht bestanden. Wenn wir unser Recht aufgeben, Recht zu haben, müssen wir auch nicht mehr mit menschlichen Möglichkeiten für die Dinge kämpfen, die wir denken, die wir brauchen. Und ich meine damit nicht, dass wir uns zurücklehnen sollen und sagen, so, ach, bin es für nichts mehr verantwortlich, Gott kämpft für mich. Oder dass wir nicht für Recht einstehen dürfen. Also wo Ungerechtigkeit ist, das sollen wir sagen, dazu sind wir auch aufgerufen. Oder wenn Straftaten geschehen, dann ist klar, dass wir sie anzeigen. Und dass wir leben im Rechtsstaat, darum geht es nicht. Es geht um die Haltung dahinter, die wir haben, wenn es darum geht, sich um sich selber zu kümmern und sich selber an die erste Stelle zu setzen. Vergebung oder auch das Recht aufgeben, Recht zu haben, bedeutet nicht, dass sich im Hier und Jetzt dann sofort alles verändert, sondern es bedeutet, dass ich mein Herz wieder auf Gott ausrichte. Vergebung ist eine Entscheidung, die wir treffen. Es ist kein Gefühl, so wie wir unsere Entscheidung treffen können. Ich gehe jetzt einen Schritt zurück, es geht nicht um mich. Und das zieht dann einen Prozess der Wiederherstellung hinter sich her. Petrus fragt in Matthäus 18 Jesus, wie oft er denn seinem Bruder vergeben soll, der wieder mal gegen ihn sündigt. Und dann sagt er, soll ich ihm 7-mal vergeben? Und Jesus sagt, nee, 77-mal. Diese 77-mal stehen eigentlich für unendlich. Also immer und immer wieder. Und wenn er zum 500. Mal die Handtasche geklaut hat, dann wieder. Und ich finde, menschlich betrachtet klingt es so, hä? Ja? Aber das ist genau das, was Jesus sagt. Und er unterstreicht es mit einem Gleichnis. Wir lesen Matthäus 18, 23 fortfolgende. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Wir beten das übrigens auch im Vaterunser. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also so wie wir unserem Nächsten auch vergeben, soll Gott uns die Schuld vergeben. Was sagt uns dieses Gleichnis? Dass unser Leben darin besteht, dass wir Gott an Gott schuldig werden, aber dass wir auch untereinander schuldig werden. Das sagt dieses Gleichnis. Und es sagt, dass ein Leben in der Verbundenheit mit Gott eigentlich nur möglich ist, wenn wir dem Auftrag folgen, zu vergeben, den er uns gegeben hat. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Gleichnis in diese Predigt reinnehme. Und ich bin um dieses Gleichnis nicht drumherum gekommen, weil es auch ein Teil ist, was die Bibel sagt, was Vergebung bedeutet. Und ich will jetzt mal nur von mir sprechen, einfach um euch da komplett frei zu nehmen, wenn sich jemand angesprochen fühlt, okay. Aber ich spreche jetzt einfach mal nur von mir. Ich ertappe mich immer wieder, dass es so wundervoll ist zu sagen, Gott ist barmherzig, Gott ist die Liebe, er sieht meinen Schmerz, er will all meine Wunden heilen, er will mir vergeben, er geht mit mir jeden Weg, den ich gehen will und das ist alles wahr und richtig. Das ist alles wahr und richtig, er ist barmherzig. Jesus hat ein Leben gelebt, er kann verstehen, wenn wir verletzt sind, wie es uns geht. Und er will da rein und er will uns heilen. All das stimmt, das ist absolut wahr. Aber ich klammer super gerne aus, wenn es darum geht, dann zu sagen, okay, jetzt vergebe ich aber demjenigen, der an mir schuldig geworden ist. Ich stürze mich auf die Barmherzigkeit und die Vergebung, die klammer ich aus. aber es gehört zusammen. Und wenn ich mich nur auf die Barmherzigkeit stürze, dann habe ich so eine Wohlfühl-Evangelium. Und das Evangelium ist halt nicht nur Wohlfühl. Und deswegen war es mir wichtig, den Punkt heute trotzdem nochmal zu setzen. Wir haben einen Auftrag bekommen, nämlich zu vergeben. Und wie kann ich das jetzt lernen? Ich habe 4 Schritte aufgeschrieben, die ich glaube, die helfen. Die bewusste Entscheidung erstmal zu fällen, zu sagen, ich vergebe dir. Das ist eine Kopfentscheidung. Wir können Entscheidungen treffen, wir sind fähig dazu, Entscheidungen zu treffen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, egal wie lang es dauert, dass unsere Gefühle unseren Gedanken folgen und nicht umgekehrt. Und je nach Schwere dessen, was vorgefallen ist, weiß ich auch, dass es nicht geschwind so zack gemacht ist, sondern dass man das immer und immer und immer und immer wieder tun muss über einen längeren Zeitraum. Ich habe erzählt, wie es mir ging. Es hat ein Jahr gebraucht, bis ich überhaupt mal sagen konnte, okay, ich vergebe es wirklich ernsthaft. Und dann hat es noch mal fast ein Jahr gebraucht, bis das irgendwie alles aufgeräumt war. Und dann gibt es ganz andere Sachen, die vielleicht noch länger dauern. Aber wir sind fähig. Es ist eine Lüge zu sagen, wir sind nicht fähig. Wir sind fähig zu sagen, ich vergebe dir und eine Entscheidung zu treffen. Das Zweite ist, alle Gefühle, die da sind, egal was es für welche sind, in der Tiefe in unser Gebetsleben mit reinzunehmen und ans Kreuz zu bringen. Jesus wirklich zu sagen, ich bin hier total zornig, ich fühle mich so abgelehnt, all das, was da passiert ist, sind noch Lügen, reinnehmen. Und ich bin davon überzeugt, dass er auch seinen Finger da drauf legen wird und dass er einem zeigen wird, was vielleicht auch hinter der Wut, hinter dem Zorn, hinter der, ich fühle mich so abgelehnt, tatsächlich noch drunter steckt, was wichtig wäre, was man sich auch mal anschauen könnte. Im Dritten dann, seine Wahrheit aussprechen. Wo ich mich abgelehnt gefühlt habe, wirklich zu sagen, ich bin sein Ehrengast. Er hat mich wundervoll gemacht, Psalm 139, er hat sich mich ausgedacht. Ich darf an seinem Tisch sitzen, er schenkt mir voll ein, Psalm 23. All diese Dinge über mir auszusprechen, seine Wahrheit zu proklamieren. Und der vierte Punkt durchzieht eigentlich alle 3 Punkte, ist Kapitulation. Einfach wirklich zu sagen, okay, ich gebe mein Recht auf, hier Recht zu haben. Nochmal, das heißt nicht, dass wir dann nicht Straftaten anzeigen können oder dass wir nicht hingehen sollen, ins Gespräch gehen und sagen, hey, das hat mich verletzt. Das heißt es nicht. Es geht darum, Gott seine Rolle als unseren Versorger, als unseren Anwalt, als unseren Freund, als unseren Arzt, diese Rolle wiederzugeben. Denn wir haben sie nicht und wir können sie auch nicht nehmen. Wir sind nicht fähig, diese Rollen zu tragen. Aber er ist es. Wir haben den Auftrag zu vergeben, weil uns vergeben ist. Ich habe vorher erzählt, dass es ein Prozess bei mir war. Und dieses Loslassen hat mir im Umgang mit den Personen natürlich geholfen, aber es hat mir auch dahingehend geholfen, dass auch Gott seine Finger bei mir drauflegen konnte und sagen konnte, aber schau mal, das ist dein Anteil in dem Ganzen. Dass ich wieder offen war, auch selber in einen Veränderungsprozess, in einen Reifeprozess reinzugehen an der Stelle. Er bleibt mit uns nicht stehen. Und habe ich es geschafft, jetzt immer so zu handeln? Nein. Ich bin verheiratet, ich habe Kinder, ich bin regelmäßig in der Situation, vergeben zu müssen und Vergebung empfangen zu können. Wenn man hier so mit vielen Menschen unterwegs ist, genauso das, was ich vorher gesagt habe, es ist einfach ein Trainingsfeld. Ich darf das immer und immer und immer wieder trainieren. Und in meinem Fall hieß es dann auch, nicht mehr diskutieren. Ich diskutiere so gern und ich habe super gerne Recht. Ja? Und ich bin auch dann überzeugt davon, wenn ich Recht habe. Und es hat auch nicht immer funktioniert. Ich musste dann auch immer wieder hergehen und sagen, okay, ist Mist, das habe ich doch diskutiert. Ich wollte doch eigentlich das Thema jetzt stehen lassen. Und dann gehe ich ans Kreuz und sage, ich gebe mein Recht ab, Recht zu haben. Du sollst die Rolle in meinem Leben haben als derjenige, der mein Leben bestimmt. Und ich vergebe. Lasst uns nochmal auf Josef schauen. Ich lese aus 1. Mose 45, 1 bis 8, wo Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. Verlass den Raum, befahl er seinen Hofbeamten erregt. Nun war er mit seinen Brüdern allein. Er brach in Tränen aus und weinte so laut, dass die Ägypter es hören konnten. Auch am Hof des Pharaos sprachen bald alle davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Fassungslos standen die Brüder vor ihm. Sie brachten keinen Ton heraus. Kommt doch näher, sagte Josef. Sie traten zu ihm und er wiederholte: Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich euch vorausgeschickt, um euch zu retten. Schon seit 2 Jahren hungern die Menschen und auch in den nächsten 5 Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien am Leben bleibt. Denn er will ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen lassen. Wohlgemerkt, Gottes Gnade ist schon echt groß. Die Halbbrüder sind die Stammesväter Israels, gell? Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mir diese hohe Stellung gegeben. Ich bin der Berater des Pharaos und der Vorsteher seines Reiches. Ganz Ägypten hört auf das, was ich sage. Josef hat eines total verstanden, dass Gott in diesen Leidjahren die ganze Zeit in Kontrolle war. Er hat ihm schon als Teenager Träume gegeben, die ihm eigentlich gezeigt haben, dass seine Brüder eines Tages vor ihm knien werden. Der rote Faden ist abschließend richtig sichtbar. Und was hat er auch gemacht? Er hat nicht mehr seine Brüder verantwortlich gemacht für das, was ihnen passiert ist. Er hat sie freigesprochen. Er hat auf Gott geschaut. Josef hat im Allgemeinen in seinem ganzen Leben die ganze Zeit auf Gott geschaut. Ich finde es so spannend, als er vor dem Pharao stand und der Pharao ihn bat und gesagt hat, du kannst Träume deuten. Pharao war damals ein selbsternannter Gott, der hat sich selber für Gott gehalten. Und Josef sagt, nicht ich deute Träume, er. Wieder eine Situation, wo man ihn hätte schon sofort wieder umbringen können dafür. Josef hat sein ganzes Leben auf Gott geschaut und hat Gott groß gemacht. Er hat ihn geehrt, er hat nicht von ihm abgelassen. Und das sehen wir im ganzen Leben von Josef, dass er sich ihm unterordnet und dass er ihn ehren wollte. Und Josef hat wohl gesehen, dass seine Brüder böse waren. Wir lesen das hier in Vers 5. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Der ist nicht irgendwie, als hätte er das vergessen. Er weiß es, dass seine Brüder Böses getan haben. Er verschloss die Augen davor nicht, aber in einem war er sich, bin ich felsenfest davon überzeugt, hundertprozentig sicher. Egal wie schmerzhaft, egal wie dramatisch, nichts, kein Böses kann uns von der Liebe Gottes abschneiden. Das hat Josef verstanden. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und es befähigt uns mehr als alles andere, einen anderen Umgang einzuüben. Es befähigt uns mehr als alles andere, zu verstehen, bei allem Verständnis. Und ich will wirklich nichts bagatellisieren, das meine ich echt ernst. Es gibt unfassbares Leid auf dieser Welt und da haben wir Verständnis dafür. Aber egal, was es ist, die Liebe Gottes ist größer und kein Schmerz kann sie von uns abtrennen. Für mich ist Josef an der Stelle ein richtiges Vorbild. Es sah so aus, als würden seine Brüder sein Leben komplett ruinieren. Das haben sie nicht getan, das haben sie nicht geschafft, weil Gott ist größer. Ich bete. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du unter uns wirken möchtest. Und ich bitte dich, dass du redest. Ich bitte dich, dass du jetzt Menschen da wohltust, wo sie es brauchen, wo sie dich als Heiler und als Tröster in ihrem Leben brauchen. Und ich bitte dich aber auch, dass du Dinge aufdeckst, die vielleicht vor lauter Emotionen, vor lauter Gefühlschaos in unserem Leben zugedeckt sind, wo wir eigentlich Schritte in die Vergebung gehen sollten. Ich bitte dich um dein klares Reden und ich danke dir, dass wir dich hören können. Du hast gesagt, deine Schafe kennen deine Stimme und das will ich hier ganz bewusst aussprechen. Ihr könnt ihn hören. Danke, Heiliger Geist, dass du wirkst, dass du mit uns unterwegs bist. Jesus, wir ehren dich. Ich danke dir für dein Kreuz. Ich danke dir, dass du uns in die Freiheit geführt hast, dass Vergebung der Weg in die Freiheit ist.